Letzten Donnerstag feierte die Gemeinde Jesu Christi ein sehr bedeutendes Ereignis eigentlich für sie, und zwar die Himmelfahrt Christi. Das verzeichnet die Himmelfahrt Jesu Christi. Die Himmelfahrt Christi, die im Alten Testament prophezeit wird, geschah genau 40 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus von den Toten. Nun, über diese 40 Tage haben wir letzten Sonntag nachgedacht in unserer Predigt, und heute will ich mit uns über das Abschlussereignis, ja, den Höhepunkt dieser 40 letzten Tage des Dienstes Jesu auf der Erde mit euch gemeinsam nachdenken. Und hier ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen: Warum ist Jesus eigentlich in den Himmel gefahren? Was sagt die Bibel dazu? Und heute will ich mit uns vier biblische Antworten uns kurz anschauen. Es sind natürlich bei weitem mehr als vier Antworten, aber heute vor dem Abendmahl werden wir eben nur diese vier anschauen, und diese biblischen Antworten sollen uns ermutigen als Menschen Gottes, die wir hier in der Zeitlichkeit uns noch befinden, in der Zeitlichkeit leben. So, warum ist Jesus in den Himmel gefahren? Und die erste Antwort habe ich folgend ausformuliert. Bevor ich aber diese Antwort uns gebe, will ich darauf hinweisen: Habt ihr letzten Donnerstag euch daran erinnert, dass Himmelfahrt war? Gut, gut. Ich war die Predigt am Vorbereiten und ich wusste, am Donnerstag ist Himmelfahrt, aber der Donnerstag war so beschäftigt, so busy, dass ich gar nicht drauf gekommen bin. Bis zum Abend hin, wo ich mich hingesetzt habe und wieder an der Predigt gearbeitet habe. Oh ja, heute war ja der Himmelfahrtstag oder Ascension, wie man sagt im Englischen. Ich habe das total verschwitzt. In Deutschland ist das noch so, dass ich denke, die meisten Bundesländer, das ist ein Feiertag. Himmelfahrt ist ein Feiertag, gesetzlicher Feiertag. In Kanada ist das nicht so. Und wenn man so im Leben ist und beschäftigt ist, ich sag mal, mit all den anderen Dingen im Leben, man vergisst das oft, diese besonderen Tage für die Gemeinde, für uns. Und ich möchte heute am Sonntag so ein bisschen Nachhilfeunterricht leisten, ja, warum eigentlich Himmelfahrt für uns als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, warum das wichtig ist. Und wir brauchen nicht zu rätseln, warum das wichtig ist. Wir haben das Wort Gottes, und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wird uns nicht nur eine vierfache Antwort gegeben, uns werden weit mehr Antworten gegeben, aber vier will ich mit uns heute ansprechen. So, und die erste Antwort, die ich geben will, habe ich folgendermaßen ausformuliert: Der Herr Jesus ist in den Himmel gefahren, um die Prophetie des Alten Testaments zu erfüllen. Und noch bevor wir gemeinsam einige Bibelstellen anschauen aus dem Alten Testament, die über dieses Ereignis der Himmelfahrt Jesus sprechen, will ich kurz mit uns das eine noch unterstreichen, was wir eigentlich, denke ich, kennen, was wir wissen. Und das ist, dass jeder Aspekt des Dienstes des Messias Gottes, des Heilands Jesus Christus, des Sohnes Gottes, der gekommen ist, der Fleisch geworden ist, im Alten Testament vorhergesagt wird. Ist das uns was Neues? Ist nicht neu. So, was wird prophezeit im Alten Testament über den Dienst Jesu? Es wird gesagt, dass die zweite Person der Dreieinigkeit Mensch wird, Inkarnation. Wird das im Alten Testament angesprochen? Ja, natürlich, wir wissen das. Uns wird gesagt, wo Jesus geboren wird und. Ja, aber nicht nur das, wir haben ganz klare Prophetien, auch im Zusammenhang seines Leidens, seines Sterbens und seiner Auferstehung. Jesaja 53, wir alle kennen diese Passage aus dem Alten Testament, die ganz klar von dem Leiden des Messias spricht. Und ebenso ist das auch mit der Himmelfahrt Jesu. Auch die Himmelfahrt Jesu wird in der Prophetie des Alten Testaments angesprochen. Warum? Weil es im Zusammenhang steht mit Jesus Christus, der wichtigsten Person der Weltgeschichte. So vorgeschattet wird die Himmelfahrt in den Berichten, zum Beispiel in den Berichten über die Hinwegnahme des Henoch. Henoch wurde weggenommen von Gott. Ja. So, in einer gewissen Weise ist das ein Vorschatten auf das, was auch Jesus getan hat, als er hinweggenommen worden ist. Oder der Prophet Elia, der in dem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist. Zweite Könige. Und dann haben wir noch dazu Stellen im Alten Testament, wie zum Beispiel Psalm 68, Vers 19. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Und dieser Psalm wird in Epheser 4, Vers 8 aufgegriffen von dem Apostel Paulus und im Zusammenhang der Himmelfahrt gestellt. Wenn wir den Psalm lesen, wir würden das nicht unbedingt denken, dass hier von der Himmelfahrt gesprochen wird, oder vielleicht denken wir auch. Es wird gesagt, du bist zur Höhe emporgestiegen. Das kann ja irgendwas meinen. Ja? Aber der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, setzt das in Epheser 4 im Zusammenhang der Himmelfahrt. Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene mitgeführt, du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Wir werden heute nicht alle Einzelheiten dessen ansprechen, was wir hier in Psalm 68 finden. Aber lass mich nur Folgendes dazu sagen, dass die meisten konservativen Bibellehrer eben sagen, ja, das ist eine Passage des Alten Testaments, die prophetisch ganz klar auf die Himmelfahrt Jesu Christi hinweist. Die andere Stelle, die ich ansprechen möchte, und die ist sehr interessant, Psalm 24. Psalm 24, Verse 9 bis 10. Schlag bitte diese Stelle auf. Ich würde ein bisschen mehr dazu sagen. Wir lesen in dieser Passage Folgendes. Es wird gesagt, hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Tore meint Eingangstüren, Eingangspforten. Ja, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Ehre einziehe. Und dann wird gesagt, wer ist denn dieser König der Ehren? Es ist der Herr der Herrscharen, er ist der König der Ehren. Nun ganz klar, dass viele Bibellehrer diese Passage in Zusammenhang setzen mit der Krönung des Königs Israels. Es könnte David gewesen sein oder Samuel, nicht Samuel, Salomo. Mensch, Salomo oder König. Aber wenn wir aufmerksam diese Stelle lesen, dann sehen wir, dass die volle Erfüllung dessen, was wir hier in dieser Passage lesen, nie und nimmer auf einen menschlichen König zutreffen kann. Nicht nur. Es ist Teilerfüllung mit Sicherheit, finden wir in der Krönung des, wahrscheinlich Salomo, aber die volle Erfüllung sehen wir in der Krönung des Herrn Jesus. So, der Einzug des in den Himmel gefahrenen Jesus wird hier vorausgesagt, prophetisch vorausgesagt, und der Hinweis, dass man diesen König nicht erkennt, das ist ja auch interessant. Ja, wer ist dieser König der Ehren? Nun, würde man das über David sagen, hätten die Menschen das über David gesagt? Die wussten doch genau, wer dieser König ist. So, warum stellen sie diese Frage? Ist das eine rhetorische Frage? Und ich habe mal nachgeguckt. Ich habe etwas herausgefunden und ich fand das sehr, sehr interessant. Kann sein, dass das nur eine Spekulation ist, aber ein Kirchenvater hat Folgendes dazu gesagt, sehr interessanten Gedanken gesagt. Er sagt, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass diejenigen, die diesen König willkommen heißen, ihn nicht erkennen, weil Jesus in den Himmel zurückkam, ganz anders als er in seinem Niederkommen auf die Erde, als in seiner Inkarnation. Verstehen wir das? Die zweite Person der Dreieinigkeiten wurde inkarniert, kam ins Fleisch, er hatte vorher keinen physischen Körper gehabt. Nun, als er in den Himmel fährt, hat er den physischen Körper. Und deshalb wird die Frage gestellt, wer ist dieser König der Ehre? Sehr guter Gedanke. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob das nicht wirklich nur eine rhetorische Frage ist, aber die Antwort ist, aber diese, er ist der Herr der Herrscher. Das heißt, er ist der Herr der Engelarmee. Und das war David nie und nimmer gewesen oder sein Sohn Salomo. So, das heißt, hier ist nicht von einem menschlichen König die Rede, sondern von einem König, der Befehlshaber der Engelsarmee ist. Jesus ist der König der Ehren. Warum ist Jesus in den Himmel gefahren? Wir sagten, weil es so vorhergesagt wurde im Alten Testament. Ja, es ist die Erfüllung der Prophetie. Es musste so sein. Zweite Antwort, die habe ich folgendermaßen ausformuliert. Jesus ist in den Himmel gefahren, um gekrönt zu werden. Wir haben eben im Psalm 24 diese Stelle gelesen, die von dem Augenblick des Einzugs des Messias zur Krönung, ja, beschreibt. Und dann lesen wir in Hebräer 1, Vers 3 folgendes. Welcher, und die Rede ist natürlich von Jesus Christus, wir werden das gleich sehen, Hebräer 1, Vers 3, welcher, da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist. Jesus ist all das. Ja, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott, den Vater. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und in allen Dingen trägt er mit seinem Wort und seiner Kraft. Alle Dinge trägt er mit seinem Wort und seiner Kraft. Das heißt, dass die Welt, in der wir leben, nicht auseinanderfliegt. Die Wissenschaftler sagen uns, oh, das hat mit den Naturgesetzen zu tun. Ja, lass die mal reden. Die Welt, dass sie nicht auseinanderfliegt, fliegt deshalb nicht auseinander, weil Jesus es in seiner Hand hält. Er ist Gott. Und dann wird gesagt, und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, unmissverständlich von Jesus die Rede. Er hat das getan. Er hat die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht. Hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ja, hier ist der Hinweis, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, um gekrönt zu werden. Und deshalb sagen wir von Jesus, er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Das ist nicht nur eine geistliche Wahrheit, das ist die Realität in der Ewigkeit. Er ist der König. Und eines Tages wird dieser König wiederkommen und er wird hier auf der Erde regieren. Wie kann ich das sagen? Ich kann das sagen, weil ich die Bibel lese und die Bibel mir ganz genau sagt, wo Jesus, von wo aus Jesus regieren wird, nämlich von Jerusalem aus, von dem Thron Davids. Jesus ist der König der Könige. Und ihr Lieben, wer immer seine Knie in Buße vor diesem König noch nicht, sich nicht gebeugt hat, der hat keine gute Zukunft vor sich. Das ist auch, was die Bibel sagt. So meine Frage heute ist die, kennen wir und lieben wir diesen Herrn? Kennen wir und lieben wir diesen König der Könige und Herrn aller Herren, Jesus Christus? Leben wir für ihn? Lieben wir ihn? Ist er das Wichtigste in unserem Leben? So, wozu ist Jesus in den Himmel gefahren? Erste Antwort ist, um die Prophetie zu erfüllen. Zweite Antwort ist, um gekrönt zu werden in der ewigen Herrlichkeit, als er ist der König der Ehren. Und drittens, um seinen Dienst als der vollkommene Hohepriester und Vermittler anzufangen. Hebräer 4, Verse 14 bis 15, ihr könnt das gerne mitlesen. Und dann die nächste Stelle ist Hebräer 9, Vers 15. Die erste Passage, Hebräer 4, 14 bis 15. Wir lesen, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat. Da haben wir die Verbindung, der die Himmel durchschritten hat. Wann hat Jesus das getan? Nicht in der Auferstehung, in der Himmelfahrt. Jesus, den Sohn Gottes, so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus Christus, der große, der vollkommene Hohepriester, konnte seinen Dienst als Hohepriester, hat seinen Dienst als Hohepriester erst dann anfangen können, als er in den Himmel gefahren ist, nicht vorher. Und das ist der Dienst, den er für seine Menschen übertritt. Und wie dankbar sind wir, dass Jesus uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Er ist Mittler zwischen Gott und Menschen, es gibt keinen anderen, und er ist der Hohepriester, der uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Hebräer 9, Vers 15. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter den ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Ihr Lieben, könnt ihr euch ein Leben vorstellen, für uns als Menschen hier auf der Erde ohne einen Hohepriester? Und wir sollten das Verständnis haben, was die Aufgabe eines Hohepriesters im Alten Testament war, wie wichtig es war, dieser Vertretungsdienst des Hohepriesters für das Volk Gottes. Und nun, Jesus als der Hohepriester, er macht diesen Dienst für uns als seine Menschen. Wo macht er diesen Dienst? In der Ewigkeit. Das ist die Realität, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Wie kann der Mensch auf der anderen Seite oder wie kann der Mensch überhaupt Gott begegnen? Allein, ohne diesen Mittler Jesus Christus. Er kann nicht. Er kann nicht. Und das ist das, was Gott der Vater macht, wenn er Jesus Christus sendet und sagt, hört auf ihn. Er ist der Mittler, der einzige Mittler, den es je geben wird. Und das ist gut, wenn wir auf diesen Mittler Jesus Christus hören. Er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. So, und ohne diesen Mittler zu leben, das wäre doch eine Katastrophe. Ohne diesen Hohepriester, ohne dass der Hohepriester uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Ihr Lieben, wir bräuchten gar nicht beten. Gott würde uns nicht hören. Und das ist die Aufgabe des Herrn Jesus, ja, als Hohepriester. Er vertritt uns vor Gott. Er tritt für uns ein, ja, als Menschen, die schwach sind, die sündig sind, vor Gott, dem Vater. Und die Sache ist doch, dass die meisten unserer Mitmenschen, unsere Kollegen, vielleicht auf der Arbeit, unsere Nachbarn, die leben ohne diesen Vermittler Jesus Christus. Die leben ohne diese Gewissheit, dass jemand sie vor Gott vertritt. Und das ist kein guter Zustand. Kein guter Zustand. Warum? Weil sie sich unter dem Zorn Gottes befinden. Auch ganz klare Aussage der Schrift. Wir sagen immer, Gott ist der, oder Menschen sagen allgemein, Gott ist der liebende Gott. Er kann doch nicht, ja, so böse sein, dass er jemanden in die Hölle schickt. Welche Bibel lesen wir? Die Bibel spricht davon, dass die Menschen ohne Jesus Christus unter dem Zorn Gottes leben und dass sie nicht vernichtet werden. Dass Gott noch Geduld mit ihnen hat, das ist Gnade. Und er wartet in seiner Geduld, bis die Menschen sich in Buße zu Jesus Christus wenden. Und ich hoffe, dass wir das getan haben, dass wir um unsere Reinigung der Sünden wissen durch Jesus Christus. So, warum ist Jesus in den Himmel gefahren? Um die Prophetie zu erfüllen, ganz klare Antwort, die wir finden in der Heiligen Schrift, um gekrönt zu werden, das ist eine Realität, nicht nur eine geistliche Realität, die wir uns zusammenspinnen, sondern auf die Bibel ganz klar hinweist. Jesus ist in den Himmel gefahren, er ist gekrönt worden, er sitzt zu Rechten Gottes, er vertritt uns vor Gott, dem Vater. Und das ist die dritte Antwort, um seinen Dienst als der vollkommene Hohepriester und Vermittler anzufangen. Erst dann konnte er das tun. Vierte Antwort ist diese. Und das ist auch faszinierend. Ich habe nie darüber nachgedacht und mir ist das erst beim Studieren dieser Texte, die ich mir angeschaut habe, ich wurde erst darauf aufmerksam gemacht durch dieses Studieren. Die vierte Antwort ist diese. Jesus gibt uns in der Himmelfahrt ein Muster für seine Wiederkunft. Ich werde das gleich erklären. Viertens, er gibt uns ein Muster für seine Wiederkunft. Apostelgeschichte 1, Vers 11, wir kennen diese Stelle sehr gut. Die Jünger sind mit Jesus Christus auf dem Ölberg. Jesus fährt empor, er segnet seine Jünger, fährt in den Himmel empor, wird hinweggenommen. Und das ist so ein gewaltiges Ereignis, die Jünger bleiben einfach stehen. Die sind fasziniert und die schauen nur in den Himmel. Die denken, was passiert denn hier? Ja, sie sehen Jesus hinwegfahren und sie bleiben stehen, die sind wie vom Blitz getroffen. So, Engel werden gesandt. oder ein Engel. Und der sagt Folgendes, er kommt runter und er sagt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht den Himmel? Das, was die gemacht haben. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. In gleicher Weise meint wie? Wie haben sie ihn wegfahren sehen? Sichtbar. Ihr Lieben, sichtbar. Letzten Sonntag haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, was die Bibel uns über die letzten 40 Tage des Dienstes Jesu offenbart. Und ich habe als allererstes uns darauf aufmerksam gemacht, dass in diesen 40 Tagen Jesus nur den Seinen erschienen ist. Er ist nicht Herodes erschienen, er ist nicht Pilatus erschienen, er ist nicht der Bevölkerung Jerusalems erschienen, nur den Seinen. Selbst die 500, die angesprochen werden in 1. Korinther, es ist 1. Korinther, ja, von ihnen wird gesagt, das waren Brüder, ja, das waren gläubige Menschen. Uns werden also insgesamt 10 Berichte gegeben und alle 10 Berichte sprechen davon, dass Jesus nur den Seinen erschienen ist. Und bedeutend ist in diesem Zusammenhang deshalb diese Bemerkung. Hört genau hin. Nur die Seinen haben die Himmelfahrt Jesu gesehen und miterlebt. Nur seine Jünger. Und hier ist die Frage, warum denn? Warum ist das so? Wäre es nicht besser gewesen, Jesus wäre mit in den Tempel gegangen, hätte gesagt, Leute, schaut einmal, was jetzt passiert und wäre in den Himmel gefahren. Das hätte ein großes Aufsehen gegeben. Es wäre spektakulär gewesen. Jesus macht das nicht. Nur seine Menschen, und in diesem Fall sind es seine Jünger, ihnen war es erlaubt, das mitzuerleben, was auf dem Ölberg passiert ist, als Jesus in den Himmel gefahren ist. Und auch hier denke ich, dass uns wiederum ein Hinweis gegeben wird im Zusammenhang des Programmes Gottes für die Gemeinde oder für diese Zeit der Gnade, des Gemeindezeitalters. Ich meine darin zu erkennen, lesend die Schrift, dass Jesu nächste Erscheinung in der Entrückung auch nur für die Seinen sein wird. Nur seine Menschen werden ihn sehen in der Entrückung, wenn Jesus für sie wiederkommt vor der Trübsal. Sein sichtbares Erscheinen für alle wird 7 Jahre später sein. Davon spricht die Heilige Schrift. Und das genau ist, was uns in der Himmelfahrt schon in einer gewissen Weise angedeutet wird. Und ihr Lieben, lasst mich mit dieser Herausforderung heute schließen. Die Schrift ist unmissverständlich in ihrer Aussage über Jesus Christus, der in den Himmel gefahren ist. Er ist der absolute Herr. Er ist der absolute Herr. Ist Jesus der absolute Herr deines Lebens? Das ist die alles entscheidende Frage. Ich war bei einer Konferenz gewesen, das ist schon länger her, ich war schon lange nicht mehr, habe eine Konferenz besucht, aber bei dieser Konferenz habe ich einen sehr guten Sprecher gehört und er schloss seinen Vortrag mit folgenden Worten. Und das muss man differenzieren, ja, aber die Aussage ist doch, differenzieren in der Weise, dass Jesus für die Gemeinde anders kommt als für die Menschen allgemein nach der Trübsalzeit. Aber die Aussage ist trotzdem richtig und wichtig, gerade für uns heute, weil wir in der Gnadenzeit leben. Er sagt, es kommt der Tag, an dem Karl Marx sich vor Christus beugen wird und dieses Bekenntnis aussprechen wird. Christus ist der Herr. Es kommt der Tag, an dem Lenin und Stalin und Adolf Hitler und ihr Lieben auch Satan auf ihren Knien dieses bekennen werden. Christus ist der Herr. Und dann sagt er Folgendes, es wird ihnen nichts nutzen. Es wird ihnen nichts nutzen. Wenn dieser Tag endlich da ist und dieses Bekenntnis ausgesprochen wird, Christus ist der Herr, wo wirst du sein und dieses Bekenntnis aussprechen? Gehörst du zu den Geretteten, die um die Vergebung ihrer Sünden wissen und darum, dass sie einen Vermittler und Hohepriester vor Gott haben, der sich für sie einsetzt Oder wirst du zu denen gehören, über die Jesus sagen wird, weichet von mir, ich habe euch nie gekannt. Und ihr Lieben, möge Gott uns seine Gnade geben, Jesus als den zu erkennen und anzunehmen, der er wirklich ist, der Erhöhte, Verherrlichte, Heiland und Herr. Und diesen Jesus müssen wir kennen und von ganzem Herzen lieben. Und nur so werden wir vor diesem schrecklichen Ort der Verdammnis bewahrt. Nur wenn wir in Jesus Christus sind. Amen.